Wahlkampf auf Prime News. Wer brauchen wir in der Basler Regierung? Bei uns kämpfen neue und bisherige im Podcast-Duell um ihre Stimme.
Ja, ich sage herzlich willkommen zum Wahlkampfabend von Prime News aus dem Parterre One bei der Kaserne. Es geht um die Regierungsratswahlen vom 20. Oktober. Wir begrüßen die Regierungsratskandidatin Anina Ineichen von den Grünen. Sie ist seit 3 Jahren im Grossrat und jetzt will sie das Regierungspräsidium erobern. Und das Präsidium hat jetzt derzeit der Konradin Kramer von der LDP. Er ist seit 7 Jahren in der Regierung. Bis zum 1. Mai war er Vorsteher vom Erziehungsdepartement. Bitte Applaus für unsere Gäste. Bevor wir loslegen, stellt Ihnen Christian Keller ein paar lockere Fragen zum Einstieg.
Guten Abend, Nant. Freut mich sehr, dass ich ein paar Fragen mit Augenzwinkern stellen darf, damit wir noch ein bisschen mehr über euch erfahren, wo jetzt nicht gerade alles so politisch ist. Frau Ineichen, der FCB hat den Sherdan Shaqiri zurückgeholt. Werden wir jetzt wieder Meister?
Ich hoffe sehr.
Herr Kramer, wenn der Eurovision Contest nicht nach Basel kommt, treten Sie denn zurück?
Nicht sofort.
Frau Ineichen, wann sind Sie zuletzt mit dem Flugzeug geflogen und wo hin?
Das ist lang her. Ich glaube, es war nach Japan und wahrscheinlich, es war gerade nach der Matur. Also, lang her.
Herr Kramer, wie oft haben Sie früher noch die Schule geschwänzt und haben Sie uns einen Tipp, wie man nicht auffliegt?
Nein, ich habe nie geschwänzt, ehrlich gesagt. Nein. Nicht einmal den Kopf wieder. Ich bin aber gerne in der Schule. Sorry.
Alles gut, das ist eben genau immer spannend.
Die Schule so gut sind.
Frau Ineichen, was ist langweiliger? Eine Nachtsitzung im Grossen Rot oder eine Parteiversammlung am Samstagnachmittag bei schönstem Wetter?
Parteiversammlung.
Herr Kramer, wenn Sie sich entscheiden müssen, Schauspiel oder Oper?
Liebste beides, aber wohl Oper.
Frau Ineichen, AC/DC oder Anna Rossinelli?
Oper.
Okay. Herr Kramer, wie viel Geld investieren Sie aus der eigenen Tasche in den Wahlkampf?
Ja, indirekt recht viel über die Mandatsabgabe, die wir jedes Jahr zahlen. Das kumuliert sich dann so über die 4 Jahre. Und das sind dann kumuliert, ist das ein 5-stelliger Betrag.
Frau Ineichen, wie viel ist es bei Ihnen?
5'000, die ich direkt spende und spende, die ich auch noch probiere zu generieren im Umfeld.
Herr Kramer, letzte Frage. Was haben Sie den Grünen schon immer mal sagen wollen?
Ihnen oder der Verein?
Die Grünen.
Die Grünen? Ui. Ja, wie löst ihr das auf, dass man sanieren müsste, um klimagerecht zu werden und man trotzdem so an diesen Wohnschutzinitiativen festhaltet und dort zu wenig gesprächsbereit ist? Wie löst ihr den Widerspruch auf?
Frau Ineichen, jetzt ist Ihre Chance. Was haben Sie der LDP schon immer mal wollen sagen?
Die Klimathematik ist gesamtgesellschaftlich und wir müssen in allen Aspekten das anschauen und es hat eine Auswirkung auf die Wirtschaft, auf unsere Lebensqualität in der Stadt. Und darum ist es eigentlich auch ein bürgerliches Thema.
Ganz herzlichen Dank. Ich gebe zurück an Claude Bielo.
Besten Dank, Christian. Frau Ineichen, Sie wollen das Amt von Konradin Kramer erobern. Was macht er denn nicht gut oder nicht recht, dass Sie ihn hier weghaben wollen?
Er hat andere Prioritäten, das kann man glaube so sagen. Und ich denke, viele Herausforderungen, die in der Gesellschaft anstehen, würde ich gerne aus einer linken Perspektive auslösen. Das ist einerseits auch die Klimakrise, die wir haben, aber auch gesellschaftliche Sachen wie der Fachkräftemangel, Digitalisierung. Das hat alles, kann man auch aus einer linken Politik heraus betrachten, wo man schaut, dass man die Schwächsten immer mitnimmt und die denkt. Und dort sind meine Prioritäten. So subsumiere ich mal ein bisschen stärker.
Okay, aber also ganz konkret, was wollen Sie denn erwirken? Was ist ganz kurz Ihr Plan?
Also einerseits zum Beispiel jetzt gerade bei der Klimathematik hätte ich es jetzt glaube, bevorzugt, wenn man die Evaluation von der Klimafachstelle noch ein bisschen verzögert hätte und sie ein bisschen arbeiten hätte. Weil Gutachten oder auch Evaluationen binden ja Kräfte. Wir müssen schauen, dass wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Wir haben dort Thematiken, sei es bei den drei Rosen, im Drei-Rosen-Bereich, aber auch, ich glaube, es kommen schon Krisen vielleicht auf uns zu, wie der gesellschaftliche, die wir anschauen müssen. Dort muss man sein, dass dass der Mensch im Zentrum steht und niemand stehen wird.
Bleiben wir mal beim Klima. Also Herr Kramer-Freieneichen will mehr Massnahmen zum Klimaschutz und gegen Sommerhitze und Sie wollen jetzt die Fachstelle Klima extern evaluieren lassen. Wollen Sie sie loswerden?
Nein, die Evaluation von einer neu geschaffenen Fachstelle, das ist ein normaler Prozess. Wenn der Staat neue Stellen schafft, dann soll er bitte auch schauen, ob die wirksam sind, ob die das erreichen, was man sich erhofft hat. Und das genau möchte ich jetzt überprüfen, nachdem die Fachstelle jetzt 2 Jahre intensiv und gut geschafft hat.
Aber was ist denn eigentlich die Grundfrage? Was wollen Sie denn eigentlich herausfinden mit dieser Evaluation?
Ich möchte herausfinden, wo wir noch können, allenfalls besser werden im Klimaschutz. Wo wir können wirksamer werden. Und dazu muss man Verwaltungsstrukturen durchleuchten und sich überlegen, sind die Schnittstellen so gut bedient? Ist die Koordination wirksam oder tut sie eher Reibungen auslösen? Das ist alles nicht so klar, wenn 3 Departemente so eng zusammenarbeiten. Darum muss man anschauen, ob das gut läuft. Und ich bin sicher, die Evaluation wird Ansätze bringen, wo man da und dort noch etwas verbessern kann. Das ist mein Ziel, damit wir wirksamer sind, und zwar fürs Klima, für den Klimaschutz.
Also Sie versprechen hier, Sie wollen die Fachstelle Klima nicht aus Ihrem Departement räumen?
Also diese Art von organisatorischen Versprechungen geht es ja gar nicht. Ich verspreche hier, und habe das im Wahlkampf auch gemacht, dass ich voll dahinter stand, was in der Verfassung steht. Das ist der Auftrag, den wir haben als Regierungsrat, netto null bis 2037. Und wir werden entsprechende Massnahmen präsentieren, teilweise einschneidende Massnahmen, teilweise Massnahmen, wo wir intensiv werden darüber diskutieren, wo aber dazu anführen, dass wir das super ehrgeizige Ziel schaffen. Und wie wir es organisatorisch hinbekommen, das ist nochmal eine ganz andere Frage.
Ja, die Grünen haben sich ja empört über den Schritt von Konradin Kramer. Also darf man nicht überprüfen, was eine Fachstelle bringt oder was sie nicht bringt.
Also Controlling ist extrem wichtig. Das ist jetzt ein lustiger Rollenwechsel, aber ich glaube, zu viel Bürokratie oder zu viele Hürden können auch in der Verwaltung blockieren. Und ich habe es vorher gesagt, ich glaube, eine Evaluation ist angebracht. Ich hätte jetzt mir auch vorstellen können, dass man noch ein bisschen mehr Zeit lässt, weil oder halt dann auch eine Form wählt, wo es wirklich nicht zu einer Blockade kommt, weil wir haben eine extrem hohe Dringlichkeit in dieser Thematik. Die Fachstelle muss können schaffen, um den Verfassungsauftrag zu erfüllen. Und es ist wichtig, dass es dort nicht zu einer Blockade kommt. Aber ich vertraue darauf, dass das auch nicht passiert. Ich hoffe es ganz fest.
Eben, Sie betonen jetzt Dringlichkeit, aber ich meine, die Bevölkerung hat ja auch ein Signal gegeben. Man hat Stadtklima Initiative abgelehnt. Ist das eine Aussage oder ein Bevölkerungsauftrag? Wie ernst nehmen Sie das?
Ich glaube, das ist halt einfach auch zu weit gegangen. Wir haben das Thema jetzt auch gehabt mit dem Verfassungsauftrag und ich denke, es ist sinnvoll, dass man jetzt eigentlich den Kanton und die Verwaltung schaffen, den Verfassungsauftrag umzusetzen. Und es ist nicht zielführend und auch nicht beschleunigend, wenn jetzt zu viele Forderungen, sei es vielleicht sogar aus dem Grossen Rat, aber auch mit Initiativen, wenn das jetzt wieder torpediert wird. Sind das so ein bisschen unnötige Initiativen vielleicht, weil sie dann den Prozess auch können verlangsamen.
Okay, aber dann verstand ich Ihren Anspruch nicht ganz. Also Sie wollen ins Departement, ins Präsidialdepartement, um den Prozess im Klima und im Klimaschutz zu beschleunigen. Und jetzt sagen Sie, ja, jetzt sollte man die Verwaltung arbeiten lassen, die sollte das jetzt selber herausfinden, wie man das macht mit 2037.
Also die Verwaltung wird ja geleitet von den Regierungsrätinnen und Regierungsräten. Man kann den Weg vorbereiten, man kann Rahmenbedingungen für die Mitarbeitenden schaffen. Und das ist meine Aufgabe, oder wäre meine Aufgabe als Regierungsrätin, dort Rahmenbedingungen schaffen, was sie die Ziele, die die Bevölkerung uns gibt und die ich auch teile, so umsetzen, dass die Bevölkerung, dass die Aufgabe, die uns die Bevölkerung gibt, umgesetzt wird, aber auch, dass es gesamtheitlich dann aufgeht.
Herr Kramer, werden wir das schaffen, bis 2037 klimaneutral zu sein?
Also das wird noch ein rechter Hosenlupf. Das ist so. Der Regierungsrat hat immer darauf hingewiesen, dass das sehr, sehr, sehr ambitiös ist. Der Regierungsrat hat für 2040 plädiert, auch immer noch ehrgeizig. Aber jetzt haben wir den Auftrag und wir haben den Absenkpfad definiert in der Klimastrategie. Jetzt geht es darum, mit konkreten Aktionen zu zeigen, was es braucht, damit wir das erreichen, den Aktionsplan, den werden wir präsentieren, noch in diesem Jahr, noch der Wahlen. Aber da sind wir jetzt intensiv dran, im Regierungsrat, den fertigzustellen. Liegt im Entwurf vor, wird jetzt fertiggestellt und dann präsentiert. Und dann können wir anhand von konkreten Beispielen auch in der Gesellschaft diskutieren, was wollen wir wirklich, wie weit wollen wir gehen, wo sind wir bereit, Opfer zu bringen zugunsten vom Klimaschutz und wo nicht.
Sie haben im BAZ-Interview auch gesagt, Sie wollen die Kantons- und Stadtentwicklung genau prüfen. Was haben Sie da vor und wann gibt es da News?
Kantons- und Stadtentwicklung ist eine Abteilung, die es schon länger gibt im Departement. Und die Prüfung ist in dem Sinne jetzt nicht eine Evolution wie bei etwas Neugeschaffenem. Aber dort schaue ich sehr intensiv jetzt mit der Leitung von dieser Abteilung die Schnittstellen an. Auch dort, es ist halt komplex, wenn man Arbeiten macht, wo ein grosser Teil in anderen Departementen ausgeführt werden. Der Esther Keller ist auch da, sie kann das sicher bestätigen. Es braucht so eine Koordination, damit man sie gut macht, muss es aber wirklich gegen, wenn also die Schnittstellen funktionieren. Und das ist ein Prozess, der nie ganz abgeschlossen ist. Wenn alle, die in einem Unternehmen arbeiten, kennen das, oder auch alle, die schon mal mit dem Staat näher zu tun haben. Man ist nie in einem perfekten Zustand, sondern man muss immer wieder anschauen, gewisse Sachen reformieren, und das ist mein Anspruch. Und natürlich ist es eine gute Gelegenheit, wenn jemand neu in ein Departement kommt, als Vorsteher, dass man so Sachen auch angeht.
Ja, Frau Ineichen, also die Kantonsentwicklung ist ja ziemlich umstritten. Man kann sagen, dass die Präsidialdepartementsabstimmung, die es damals gab, auch zum Teil wegen dieser Abteilung so ein grosses Echo hervorgerufen hat. Können Sie mir aus einem Kleebeck-Kompromiss irgendeinen spektakulären Erfolg von dieser Abteilung mitteilen?
Jetzt bin ich nicht ganz sicher, aber ich meine, das Partizipationsgesetz, das ich ein sehr spannendes Gesetz finde, kommt, glaube ich, auch, oder ist einmal mitgetragen worden von dieser Abteilung. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass der Kanton eine Abteilung hat, die gesamtheitlich auf den Kanton schaut. Schaut, wo können wir wie entwickeln, was wollen wir für eine Stadt sein, was haben wir für Ziel, wo haben wir Stärken, die wir könnten ausbauen. Das ist ganz gesund für das Unternehmen und das ist auch ganz gesund für den Kanton, wenn das rum ist, weil so können wir eigentlich eine Strategie haben. Sonst hat jedes Departement eine eigene Strategie und dann wird es gefährlich, dass man gegeneinander schafft.
Ganz schnell. Ich bin einverstanden mit dem, was Nina gesagt hat. Ich bin nicht ganz einverstanden mit Ihrer Frage. Ein spektakulärer Erfolg von einer Abteilung, um das kann es doch nicht gehen. Der Erfolg, den wir haben in diesem Kanton, die müssen wir haben für die Bevölkerung, müssen sie haben als Regierung, im Idealfall als Team, aber sicher nicht, dass einzelne Abteilungen das werden von Erfolg feiern. Das ist keine Fußballmeisterschaft, die Kantonsverwaltung, sondern die sollen ihre Arbeit darum, gut machen.
Es geht mehr darum, wo eine Abteilung effektiv in Erscheinung tritt, wo sonst von der Bevölkerung schwer zu durchschauen ist, was sie alles leistet. Bei einem Polizeidepartement Baudepartement ist das sehr viel einfacher.
Okay, einverstanden. Manchmal ist es aber auch durchaus ein Erfolg, wenn eine Abteilung gar nicht so fest in Erscheinung tritt.
Das ist auch klar. Sie wollen den Wohnschutz lockern per Verordnung. Warum?
Wir sind im Moment in einer Blockade in dieser Stadt. Es wird zu wenig saniert, das haben wir jetzt auch schwarz auf weiß mit dieser ersten Auslegeordnung. Und das ist kein Zustand. Wir müssen unsere Bausubstanz stetig können erneuern, damit die Stadt nicht verlottert, damit gerade auch die Mietwohnungen auf einem guten Niveau bleiben. Und gleichzeitig haben wir das Klimaschutzziel, 2037 Netto-Null, das geht nur mit einer grossen Zahl an energetischen Sanierungen.
Aber Sie wollen es machen per Verordnung. Sie haben auf dem Handelskammerpodium haben Sie relativ deutlich gesagt, ich will es an der Politik vorbei machen, weil sonst geht das viel zu lang. Wir müssen das per Verordnung machen.
Uiuiui, da habe ich mich also in dem Fall sehr missverständlich ausgedrückt. Wir haben das strenge Wohnschutzgesetz, das ist in einer Volksabstimmung angenommen worden und das ist selbstverständlich verbindlich für jeden Vorsteher, für jedem Departement. Gleichzeitig hat der Regierungsrat eine Verordnung gemacht, die die Feinabstimmung macht unter dem Gesetz, und in dieser Verordnung haben wir teilweise noch zusätzlich über das Ziel rausgeschossen. Das möchte ich jetzt schnell korrigieren. Die Gesetzesanpassung, die kommt auch. Aber das ist etwas, das in einem langen, partizipativen Prozess, demokratischen, basisdemokratischen Prozess abläuft. Das kommt dann auch, aber da werden wir rund 2-3 Jahre lang beschäftigt sein, alle zusammen.
Frau Ineichen, was halten Sie von dem, wenn man den Wohnschutz lockert?
Also, Wir haben ja den Verfassungsauftrag, der ist klar, und es gibt ein klares Statement bei der Bevölkerung, dass das Wohnen ihnen grosse Sorgen macht. Jetzt muss ich sagen, aus einer sozialen Sicht ist es untragbar, wenn Wohnungen nicht saniert werden. Es ist heiß und es ist lärmig, beides hat extreme Auswirkungen auf die Gesundheit dieser Menschen. Und es darf nicht sein, dass Leute, die schon armutsbetroffen sind und vielleicht durch einen schon schwierigeren Stand haben, auch noch beim Wohnen benachteiligt sind durch das. Also muss Sanieren möglich sein. Es ist ja am Schluss die Frage vom Umwälzen. Und ich denke, Sanierungen, die nur im Bereich der Klimasanierungen sind, die soll man können umwälzen. Man könnte auch ein bisschen von den Hauseigentümerinnen und Eigentümern verlangen, dass sie etwas auf die Seite legen für Sanierungen. Das müsste ja auch drin liegen. Aber Häuser müssen saniert werden, lieber heute als morgen. Das ist klar. Aber es ist sehr diffizil, dann auseinanderzunehmen, was ist denn effektiv für die Umwelt und was ist jetzt auch einfach noch schön.
Aber ich verstand jetzt Ihren politischen Anspruch nicht. Finden Sie, dass der Schritt von Herrn Kramer mit einer Lockerung, also gerade bezüglich Umwälzungen, dass der richtig ist? Oder finden Sie, nein, der Wohnschutz der muss genau so bleiben, weil es wird weniger abgerissen. Es gibt ja Linkspolitiker, die sagen, nein, das ist alles bestens mit dem Wohnschutz.
Wie gesagt, aus unserer sozialen Sicht finde ich es nicht alles bestens, wenn nicht saniert werden kann. Man muss das anschauen. Wohnungen müssen saniert werden. Das ist ganz wichtig. Mhm. Es ist aber auch wichtig, dass man das Signal hört von der Bevölkerung, dass das Wohnen ein Problem ist für die Leute. Sie wollen in der Stadt wohnen, man will genug Platz haben und man will es zahlen können. Und das wird zunehmend zu einem Problem für die Leute. Und das ist, ich stelle mir ein Basel vor, wo Platz hat für alle, auch mit Leuten, die nicht so viel Geld haben. Und dafür sind wir beauftragt zu schauen. Und da hat die Bevölkerung eigentlich ein klares Verdikt gesagt. Ja. Bin mit dem Konradin Kramer einig. Es ist zum Teil vielleicht in der Umsetzung, wo wir jetzt wirklich noch schauen, was können wir jetzt hier verbessern. Und es ist klar, also für energetische Sanierungen, da stelle ich mich nicht dagegen, weil die sind mir sehr wichtig.
Da haben Sie, Herr Kramer, Anreiz angekündigt. Also wie soll das aussehen? Was sollen wir uns darunter vorstellen?
Ja, ich bin da noch nicht konkreter geworden. Ganz einfach, weil wir noch nicht konkret so weit sind. Es ist ziemlich komplex. Danina Nina hat das jetzt auch angetönt, energetische Sanierungen so isoliert anzuschauen. Eine Sanierung hat immer verschiedene Elemente. Man könnte sagen, heute sind an sich alle Sanierungen mit den neuen Standards sind energetisch bis zu einem gewissen Grad. Wie wir diese Begrifflichkeiten auseinanderbeineln, da sind wir jetzt intensiv am Schaffen. Aber mein Wunsch wäre, dass wir es schaffen, wirklich sagen, wenn eine Sanierung besonders energetisch ist, dann hat auch der Vermieter eine Möglichkeit, mehr zu überwälzen. Auf die Mietzins immer noch viel weniger, als das nach Bundesrecht möglich wäre. Also wir sind immer noch in einem ganz strengen Mieterschutz. Aber doch einfach so viel mehr, dass er überhaupt Sanierung macht. Weil das Problem ist ja nicht, wenn gar keine Überwälzung mehr möglich ist oder nur noch eine ganz geringfügige, dann passiert einfach nichts.
Ich möchte zur Kultur wechseln. Das gehört ja zum Präsidialdepartement. Was war die letzte Schauspielpremiere am Theater Basel, die Sie gesehen haben und wann?
Ja, das ist ehrlich gesagt schon recht. Ich glaube, das war der Woizé. Es ist wirklich schon recht lang her. Ich habe die Absolution von Benedikt von Peter, weil ich ihm gesagt habe, ich habe zwei kleine Kinder. Wir schaffen es im Moment nicht mehr. Und er sagt, ja, das ist kein Problem, wir verlieren alle ein paar Jahre lang, ihr kommt dann später wieder. Mir das beruhigt. Klarerweise ist mein Ziel, jetzt wieder mehr ins Theater und Oper zu gehen, einfach weil ich jetzt auch in der direkten Verantwortung bin. Wenn ich könnte, würde ich in jede Premiere gehen. Es ist einfach im Moment mit einer anderen Verpflichtung und der Familie ist ein bisschen anspruchsvoll.
Bienenverein
eigentlich? Ja, im Woizek gewesen. Das ist wirklich lange.
Nein, das ist das mit dieser Dreischeibe gesehen.
Das war wahnsinnig toll gewesen.
Ja, das ist eben unter dem letzten Intendant gesehen. Das ist unter dem Andreas Beck gesehen. Und dort ist es so gesehen, dass effektiv die Auslastungszahlen im Schauspiel deutlich höher gesehen sind wie unter dem aktuellen Intendant. Da wäre jetzt auf meine Frage, wie Sie darauf reagieren. Finden Sie oft, ja, okay, wir lassen den Herr von Peter einfach so machen und das gehört halt dazu? Oder werden Sie irgendwie intervenieren?
Also das Theater ist doch recht eigenständig. Ich glaube, man muss strategisch kann man mitschwätzen, man muss schauen, dass man nicht operativ wird. Auf der strategischen Ebene heisst das, man setzt Ziel. Jetzt weiss ich nicht, ob die Auslastung eines der wichtigsten Ziele ist, sondern man muss ja schauen, was bringt das Theater dieser Stadt. Da würde ich jetzt glaube ich, lieber bei den Zielen schwätzen, was ist die Zugänglichkeit. Wie sind die Projekte, die für alle offen sind, wie das Foyer Public, wie kann man das verbessern. Also es ist schon sehr ein tolles Projekt, aber wie kann man das anschauen? Weil am Schluss Und Sie sagen, das Theater selber oder auch die Oper ist ja eine extrem teure Angelegenheit. Und es ist eigentlich für wenige zugänglich. Und wenn ich jetzt so wenn ich eine Leistungsvereinbarung mit dem Theater überprüfen würde, wäre mir dann glaube ich, fast wichtiger, wie kann ich schauen, dass es wieder ein bisschen offener wird für alle. Und das ist vielleicht nicht nur das freie Publikum.
Was heisst offener?
Ja, dass man halt, also die Vorstellungen können besucht werden. Ich bin eine regelmäßige Operengängerin. Ich gehe sehr selten an Premieren, ehrlich gesagt. Mhm. Aber ich gehe fast alles schauen. Und es ist manchmal ein bisschen leer. Und es ist manchmal auch, wenn man dann das Ticket zahlt und noch den Babysitter, wenn man Kinder sind, also ein Hindernisgrund, dann wird das wahnsinnig teuer. Und dann denke ich mir, ich kann mir das gut leisten, aber das können sich nicht alle leisten. Und das finde ich sehr unbefriedigend, wenn ich sehe, dass es extrem viel Geld ist.
Ja, ist es allein eine Frage vom Vermietritzpreis oder ist es die Zugänglichkeit von dem, was geboten wird, zu viel Regie oder sonst?
Also das Theater Basel, jetzt muss ich eine Lanze brechen, sie tun ja wirklich alles bedienen. Es gibt so ein Musical, es gibt eine Kinderaufführung um die Weihnacht herum, wo einem Publikum gut zugänglich ist, wo jetzt nicht gerade einen Wojciech will schauen vielleicht, aber es gibt eben auch einen Wojciech, wo ich mit jemandem war, der eigentlich die Pause raus wollte gehen. Also okay. es ist offen für alle.
Wie sehen Sie das, Herr Kramer?
Also Zahlen, wie viele Leute ins Theater und in die Oper gehen, das ist schon sehr ein wichtiges Kriterium, weil am Schluss machen wir es für die Bevölkerung und wenn die Leute nicht mehr gehen, dann haben wir ein Problem. Und das ist vor allem am Theater sehr bewusst. Sie stehen ja nicht so schlecht da, so ist es ja nicht. Was man halt feststellt, ist, dass gewisse sehr beliebte Produktionen immer noch beliebter werden. Sie haben teilweise Produktionen, die sie noch viel mehr könnten verkaufen könnten. Und es andere gibt, die dann nicht so ankommen und dann kommt dann also wirklich fast niemand mehr. Also es ist so der Taylor Swift-Effekt. Es ist so eine Konzentration auf ein paar wirklich super populäre. Und das ist offenbar etwas, was man generell in der Kulturszene seit der Pandemie sehr stark feststellt. Die Leute gehen schon raus, aber sie gehen also nur best of the best schauen. Sie sind weniger experimentierfreudig, sie kommen nur noch ans Prime-News-Podium und nicht an ein anderes. Also es ist so ein bisschen der Effekt. Da wissen wir auch noch recht wenig. Oder wir haben jetzt, also die Pandemie, wir denken ja alle nicht mehr gerne dran, aber es ist halt einfach wirklich noch nicht lange her. Und dort ist ja alles zu gewesen. Und dann ist es offen gefahren, aber wir wissen nicht, ist das jetzt schon abgeschlossen, geht es noch weiter? Man hat irgendwie auch keine Vergleichswerte.
Aber ist das der Grund, warum sie vermehrt werden auf die Leuchttürme, also auf die, also sie nennen da das Theater, nennen sie einen Leuchtturm, dann das Kunstmuseum, Fondation Bähler oder auch Kaserne, wenn sie darum die Institutionen vermehrt mit Investitionen stärken?
Also ich habe das natürlich sehr bewusst gesagt an meinen 100 Tagen, dass ich möchte die Spitzeninstitutionen, die wir haben, in ganz verschiedenen Sparten, noch weiter stärken, weil die Institutionen einfach für die Ausstrahlung von unserer Stadt nach innen und weit nach außen entscheidend sind. Und weil wir dort in einer internationalen Konkurrenz sind, wo man einfach nicht stillstehen kann, sonst fällt man zurück, da muss man weitergehen und dort gehören auch Investitionen dazu. Ich habe aber auch erwähnt, die Vielfalt, wo wir gut und viel besser unterwegs sind, seit der Trinkgeldinitiative, wo ich sie auch verpflichtet, 5% vom ganzen Kulturbudget wirklich direkt in alternative Kultur zu gehen, in Jugendkultur zu gehen. Also auch da haben wir ja riesige Schritte gemacht in Basel. Das schließt sich nicht aus. Leuchttürme, Stärken und Vielfalt der Möglichkeiten schließt sich nicht aus.
Also das bedeutet, dass das Kulturbudget noch viel, viel mehr aufgestockt wird?
Das Kulturbudget in Basel ist hoch, im schweizweiten Vergleich das allerhöchste. Und das wird nicht in den Himmel wachsen. Wir sind im Moment in der guten Lage in diesem Kanton, dass wir gezielt können investieren. Das machen wir auch in ganz verschiedenen Bereichen, sei es in der Bildung, aber das muss auch in der Kultur weiter möglich sein. Und klarerweise sehe ich mich als Vorsteher von der Kultur in dieser Stadt auch als Anwalt von dieser Kultur und wird natürlich auch im Regierungsrat dafür plädieren, dass man sie gut alimentiert.
Finden Sie den Weg gut oder schlagen Sie eine andere Priorität und Ahnung vor? Also beispielsweise mehr Alternativkulturen?
Also ich denke, ich habe den Begriff Leuchttürm nicht wahnsinnig gern, aber damit etwas was man einen Leuchtturm bauen kann, braucht es ein gutes Fundament. Und ich glaube, das ist halt die ganze Vielfalt an Kultur, die wir in Basel haben, ist enorm wichtig. Ich meine, ja, für die internationale Ausstrahlung sind so Sachen extrem wichtig. Und braucht es auch ein bisschen das Experimentelle, das vielleicht nicht so publikumsfreudig ist, aber das ist ein Miteinander. Ich finde, bei der Kultur, was mir persönlich sehr wichtig ist, ist, dass die prekären Verhältnisse, die Künstlerinnen und Künstler zum Teil drin leben, oder Kulturschaffende, muss man eigentlich sagen, drin leben, dass das habe ich extrem Mühe zum Akzeptieren, weil ich finde, wir profitieren alle, die ganze Stadt profitiert. Das ist ein riesen Standortvorteil, dass wir so eine tolle Kultur haben. Und wir müssen schauen, dass die Leute auch entsprechend davon können leben, von dem, was sie machen. Ich glaube, dort müsste der Fokus liegen.
Okay, ich möchte noch einen anderen kritischen Punkt einbringen. Also für die ESC-Austragung Eurovision Song Contest wirft Basel 35 Millionen Franken auf. Aber wenn ein Kind an der Akademie will Klavier lernen, dann wartet es bis zu 4 Jahre. Derzeit ist für den Instrumentenunterricht ist die Warteliste auf 1'000 Basler Kinder. Ist das verhältnismäßig?
Also ich glaube, das ist ein Vergleich, der nicht zulässig ist. Wir haben das jetzt ja im Grossen Rat beraten. Wir müssen schauen, dass die musikalische Bildung wieder ein gewisses Gewicht bekommt. Ich merke auch im Alltag von meinen Kindern, Sport ist irgendwie zugänglicher im Moment. Und vielleicht müssen wir das ändern. Wobei ich sehe, jetzt auch gerade bei den Schulen gibt es die Streicherprojekte, wo man Streichinstrumente Kinder zugänglich macht. Es gibt ja ganz tolle Projekte und ich glaube, dort könnte man vielleicht noch ein bisschen mehr machen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das fast effizienter ist, als wenn man bei den Musikschulen wieder mehr einsetzt, weil bei den Schulen, wenn es im Schulunterricht ist oder später dann auch im freiwilligen Bereich, es ist viel niederschwelliger zugänglich für die Kinder, die vielleicht eben nicht so einen Zugang haben zur klassischen Musik. Das andere ist, die ESC ist einfach eine Standortfrage. Also, da können wir uns Punkt präsentieren und das ist toll.
Der breite Sport in der Kultur spielt Ihnen da keine Rolle, Herr Kramer?
Ja, doch, natürlich. Und die Musikakademie, die Sie angesprochen haben, wo unseren jungen Menschen Zugang vermittelt zum Erlernen vom Instrument, funktioniert zum Glück ausgezeichnet. Die Wartelisten haben Sie natürlich das Klavier erwähnt. Ja, bei Klavier gibt es eine Warteliste, aber man kann
auch Gitarre.
Klavier und Gitarre und dann aber nichts mehr. Und man kann sicher. Ich bin ja, habe das ja 7 Jahre gemacht, ich weiss die Sachen. Man kann auch Klarinette spielen und das ist ein wunderbares Instrument. Oder Querflöte, dann ist man schon fast beim Piccolo. Klavier ist natürlich besonders intensiv, weil es Einzelunterricht bedingt. Es braucht Fläche, es braucht ein teures Instrument. Also, ja, einverstanden, wenn man kann nicht jetzt sofort dort reinmarschieren und bekommt in einer Woche Klavierstunden. Ich finde, das ist aushaltbar, wenn man so ein tolles Alternativangebot bietet, sodass jedes Kind ein Instrument lernen kann bei uns. Mhm. Und die Musikakademie schafft auch daran, dass es noch zugänglicher wird für die Kinder, die vielleicht nicht schon die Eltern ein Instrument gespielt haben oder irgendwie, wo eine Eintrittsschwelle ist. Das sind Herausforderungen. Wie schafft man es noch mehr, dass es nicht nur, ich sage jetzt mal, Bildungskinder sind, die überhaupt das Angebot brauchen. Und jetzt können wir zum ESC, das ist natürlich...
Ja, ganz genau. Da wollte ich Sie fragen, ob Sie mich einen Austragungsort von den Jahren 2022 und 2021 nennen. Also man redet immer von dem grossen Breitenwirkungseffekt oder die ESC, der Werbeeffekt, der soll für die Stadt stattfinden. Jetzt wissen alle noch, das letzte Mal ist in Malmö gesehen, aber 22 und 21, wissen Sie das ohne Google?
Nein, also Düsseldorf möglicherweise, Liverpool, ist vielleicht ein bisschen früher gesehen.
Beides falsch, Turin und Rotterdam. Also, so gross ist wahrscheinlich dann der Effekt auf uns zurückgestrahlt, nicht so...
Nein, aber das ist doch anekdotisch. Ehrlich gesagt, ich schaue das nicht, der ESC. Mir hat das... Ich bin jetzt... Ja. Also ich habe Kolleginnen und Kollegen, die da abmachen jedes Jahr und eine ESC-Party. Mhm. Das ist jetzt nicht so mein Ding und darum weiss ich es nicht. Aber nur weil ich das nicht weiss, heisst ja nicht, dass das nicht ganz viele andere Leute wissen und toll finden. Ja. Also, ich finde, es ist noch wichtig in der Politik, dass man nicht einfach aus seinem eigenen Erfahrungshorizont alles entscheidet, weil sonst hätte ich wahrscheinlich, wenn man mir das jetzt nicht erklärt hat, was der ESC bedeutet, wäre ich vielleicht spontan auch nicht so Feuer und Flamme gewesen. Man hat es mir aber zum Glück erklärt, bevor Nemo gewonnen hat, sodass ich dann wirklich gerade am Sonntag noch den Tweet rausgelassen habe und gesagt, hey, wir sind bereit, wir wollen das auf Basel holen, weil es Basel wird viel bringen.
Sind Sie also Feuer und Flamme?
Also, geschaut habe ich es ja schon länger nicht mehr, ehrlich gesagt, aber ich tue manchmal so bei den Durchklicken, weil ich die Kostüme sehr spannend finde. Und ich finde einfach, Malmö kenne ich jetzt immer noch, obwohl ich eben nicht einmal das geschaut habe. Ja. Und ich finde, dass ich es jetzt noch weiss, ist eigentlich schon ein Standortvorteil für Malmö.
Gut, kommen wir zum letzten Programmpunkt von der Publikumsfrage. Zum Präsidialdepartement kurz präsentieren. Ich gebe Ihnen beiden 1 Minute Zeit, aus dem Stand einen kurzen Anspruch zu halten, warum als Sie finden, Sie gehören in das Präsidium. Wer möchte anfangen?
Schon anfangen?
Bitte treten Sie nach vorne.
Ja.
Eine Minute?
Ja, Sie stoppen mich dann.
Ja, genau.
Also das Präsidialdepartement ist ein Departement, das Basel gesamtheitlich anschaut, in allen Departementen kann so Ideen und Inputs reinbringen. Das ist etwas, was mir sehr liegt und was ich gerne mache. Ich denke, so das Teamplayen, aber auch in der Strategie doch durchgehen, was man gerne hätte, das liegt mir und darum würde ich das gerne machen. Ich habe einen Fokus sicher auf der Klimapolitik, aber auch auf der Gleichstellungspolitik. Beides ist im Präsidialdepartement und da könnte ich, bin ich überzeugt, viel bewegen, aus einer linken Perspektive viel bewegen und auch aus einer gesellschaftlichen Perspektive, so wie ich mir die Stadt vorstelle und wünsche und gerne habe, das erledigen und einbringen.
Applaus!
Ja, also meine Damen und Herren, ich darf jetzt seit 3 Monaten das Amt innehaben und möchte gerne noch etwas weitermachen, noch etwas länger als die 3 Monate. Ich habe die Wahl geschafft mit etwa 75% der Stimmen. Das ist etwas, was mich wahnsinnig gefreut hat und was gleichzeitig auch eine enorme Verantwortung mit sich bringt, nämlich der Anspruch, das Präsidium für alle Baslerinnen und Basler beziehungsweise für alle, die in Basel wohnen, wirklich auszuheben. Und das ist mein Ziel. Ich möchte nicht das Präsidium parteipolitisch verstehen. Ich möchte nicht eine Parteiagenda da durchbringen, sondern ich möchte, dass wir als Regierungsrat, wir 7, erfolgreich tätig sind für Basel, dass wir eben die Verfassungsvorgaben, die wir haben, die Ziele, die uns die Bevölkerung gegeben hat, dass wir die gut, verträglich für alle, gut können umsetzen. Und da habe ich einen Zeithorizont, der deutlich länger ist als 3 Monate. Und darum tritt ich nochmal an und wäre dankbar, ich könnte es noch weitermachen.
Applaus. Jetzt gibt es Fragen aus dem Publikum.
Gut, da haben wir eine Frage, ja. Bitte kurz den Namen sagen, ich habe das Mikrofon und dann die Frage stellen.
David Friedmann. Konradin, du hast ja auch zu denen gehört, die damals das Präsidialdepartement wollen abschaffen. Mir geht es nicht darum, abzuschaffen, aber was kann man in diesem Departement noch besser machen gegenüber dem, wie es heute ist, damit es wirklich auch ein bisschen ein Zugpferd wird oder vielleicht ein bisschen, ja, das Innovationsdepartement, denn wir stehen vor grossen Veränderungen und ich denke, das Departement sollte auch ein bisschen eine Vorreiterrolle spielen. Wie stellst du dir das vor, wie du das willst umformen in den nächsten 4 Jahren, oder willst du alles so lassen, wie es ist? Ich habe Fragen an beide, aber...
Ja, also das Departement ist eine schwierige Konstruktion und das sind verständliche Diskussionen, die nach der Verfassungsrevision gesehen sind. Jetzt ist aber klar, wir haben das und das bleibt und ich bin der Überzeugung, man kann es gut ausfüllen. Ich habe ein paar Jahre im Regierungsrat gebraucht, um das zu merken, was eigentlich das Potenzial ist von diesem Departement und das darf man ja sagen, er ist jetzt in Bern, auch wenn er in einer anderen Partei ist. Ich meine, der Beat Jans hat schon gezeigt, was man da daraus machen kann, wenn man mit einem gewissen Gestaltungsanspruch in das Departement geht. Er hat natürlich keine Zeit gehabt. Er hat ja zuerst sich zurechtfinden und dann ist quasi schon der Bundesratswahlkampf losgegangen. Und mein Anspruch ist jetzt mit der Regierungserfahrung, die ich mitbringe, dass ich wirklich kann mit einem Zeithorizont von, ich sage jetzt mal, mindestens noch mal 4 Jahren dort etwas daraus machen, das Gesicht von Basel, die Vertretung gegen aussen und innen, die wirksame Vertretung vom Regierungsteam, vom Kanton nochmals zu stärken. Und in diesen inhaltlichen Dossiers, wir haben darüber geredet, Wohnschutz, Klima, wo im Departement eine Koordinationsfunktion sind, dort eine gute Rolle zu spielen, damit die gesamte Kantonsverwaltung und das Regierungsteam dort vorwärts kommt. Ohne dass eben eine einzelne Abteilung muss grosser Erfolg feiern muss, sondern dass wir zusammen können einen Schritt weiterkommen.
Freieneichen.
Ja, das Präsidialdepartement hat einen gesamtheitlichen Blick. Es darf die Interessen von Basel vertreten und muss nicht einzelne Partikularinteressen vertreten. Und ich glaube, darum ist es auch ein ganz wichtiges Departement, weil es eben so den Überblick behaltet.
Weitere Fragen?
Ja, wir haben eine weitere Frage. Bitte sehr. Ihren Namen kurz und dann die Frage.
Matthias Heinberg. Ich habe eine Frage an beide von euch, aber je eine unterschiedliche Frage. Und Frau Hineichen. Sie sich sehr, sehr links positionieren, sehr bewusst auch. Wir haben schon eine linke Mehrheit. Und wieso glauben Sie, oder wann wollen Sie denn verdrängen? Es ist sehr unrealistisch, dass die linke Mehrheit noch grösser wird. Das wird sicher nicht passieren. Also können Sie, wenn Sie würden, gewählt werden, eigentlich fast nur jemand anders links verdrängen? Und wer soll das denn sein? Und an Konradin Kramer, ich glaube, es ist Zeit, dass wir wieder eine bürgerliche Mehrheit haben. Wie können Sie das untermauern, dass das wirklich notwendig ist?
Dankeschön.
Also ich würde gerne schnell antworten. Ich meine, das mit der linken Mehrheit ist ja eine sehr umstrittene Frage. Ich glaube, die GLP positioniert sich eigentlich nicht links aus meiner Sicht. Und wenn Sie jetzt mich links nennen, muss ich sagen, da gibt es wahrscheinlich eine riesen aufschreiende Fraktion, weil ich bin nicht, vielleicht ist das heute ein bisschen falsch übergekommen in diesem Gremium. Ich bin eine sehr pragmatische Politikerin. Ich probiere Lösungen zu finden, aber ich habe einen ganz klaren Fokus auf den Menschen, den ich ins Zentrum stelle und das Interesse des Menschen. Und das führe ich durch. Ich bin sehr ein grosser Fan von der Kantschen Maxime. Freiheit hat halt eine Grenze und die ist dort, wo die Freiheit von anderen Leuten anfängt. Das ist so ein bisschen, so wie ich das lebe.
Dann möchten Sie auch Esther Keller?
Moment. Möchten Sie den Esther Keller verdrängen?
Nein, natürlich nicht. Sie ist grün. Also wieso sollte ich eine grüne Stimme verdrängen aus dem Regierungsrat? Ich kandidiere für das Präsidium. Es ist ein bisschen unangenehm, wenn man nebenan sitzt, aber ich möchte den sitzen.
Ja, also ich finde das übrigens eine super Aussage an Ihnen. Am Schluss, es ist Wahlkampf. Wir haben auch, finde ich, die Verpflichtung als Politiker, den Wählerinnen und Wählern Alternativen anzubieten. Ich bin ein bürgerlicher Politiker, bin das, seit ich Politik mache und hätte klarerweise auch gern in diesem Regierungsrat noch eine stärkere bürgerliche Seite, noch mehr freiheitliche Werte erzählen. Und darum bin ich auf diesem Ticket, zusammen mit Steffi Eimer, mit dem Lukas Engelberger und eben das Team ergänzend, der Eva Biland, der da ist, und der Stefan Sutter, der eine Partei vertritt, die noch nie, obwohl sie eine sehr starke Partei ist, noch nie hat können Regierungsverantwortung übernehmen. Das ist das Angebot an die Wählerinnen und Wähler. Die andere Seite hat ein anderes Angebot. Und ich bin dankbar, dass wir in einem Land leben, wo man alle vier Jahre das kann entscheiden kann.
Ich hätte eine Nachfrage zu dem, was Sie gesagt haben. Gibt es irgendeinen Punkt, den Sie könnten benennen, der anders gesehen wäre, wenn es jetzt eine bürgerliche Regierungsmehrheit gegeben hätte in den letzten vier Jahren?
Ja, natürlich. Da gibt es schon einige Punkte, die jetzt benennen. Das ist ein bisschen Problematik, weil wir in diesem Kollegialitätsprinzip sind. So läuft es im Regierungsrat, wenn wir einen Entscheid zusammen treffen. Die auch die den Entscheid nicht so gut finden, auch mittragen. Außer es ist quasi ganz extrem und man sagt, ich kann das wirklich nicht freibar, ich möchte mich hier frei behalten. Darum will ich nicht konkrete Beispiele aufzählen, aber ich glaube, man darf davon ausgehen, dass mit einer bürgerlichen Mehrheit weniger Regulierungen vorgeschlagen worden werden für das Parlament, weniger zusätzliche Gebühren und sonstige Belastungen für die Bevölkerung. Das sind die klassischen Themen, die Sie kennen. Es sind auch die Themen, die sehr intensiv in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Da wäre anders entschieden worden mit einer bürgerlichen Mehrheit.
Besten Dank. Weitere Fragen? Ja, das war es in diesem Fall gewesen. So viel Wahlkampf-Talk mit Ranina Ineichen und Konradin Kramer. Für heute oben vielen Dank, dass Sie bei uns gewesen sind. Verfolgen Sie unsere Wahlberichterstattung auf primenews.ch. Abonnieren Sie den Kanal. Und jetzt einen Applaus kräftigen für unsere Gäste.
Wahlkampf auf Prime News. Wen brauchen wir in der Basler Regierung? Bei uns kämpfen neue und bisherige im Podcast-Duell um ihre Stimme.